Gemeinschaft mit Christus. Und ich möchte euch heute im Vormittag einmal ein bisschen dahin hineinführen, hineinnehmen. Und heute Abend möchte ich dann wirklich, ja, wie lebt man denn in einer WG mit Jesus? Ne? Sehr spannend. Wenn man die Bibel so liest, dann hat man so auf den ersten Eindruck, da geht es immer um Geschichten von Menschen, die Sehnsucht oder Verlangen haben, mit Gott zusammen zu sein. Wenn du aber genauer hinschaust, dann merkst du, es ist genau umgekehrt. Die Bibel erzählt die Geschichte eines Gottes, der ein unbändiges Verlangen hat, mit uns zusammen zu sein. Du findest es auf jeder Seite. Gott will mit dir und mit mir zusammen sein. Er ist dir viel näher, als du denkst. Du darfst gerne mal klicken. Ja. Und wir sehen, dass Gott zu Menschen spricht. Das finden wir in der Bibel, gell? Auf die verrücktesten Arten und Weisen. Gott spricht durch einen brennenden Busch oder durch wiehernde Esel. Oder er schickt Nachrichten durch Stürme, Erdbeben, Regenbögen und manchmal auch durch Träume. Oder er lässt Menschen reden. Er spricht selber durch eine leise Stimme. Manchmal wird Gottes Stimme auch als ein tosendes Rauschen beschrieben. Manchmal spricht Gott in einem Windhauch oder in einem Luftzug und wir hoffen, dass wir heute noch mehr solche Luftzüge haben. Manchmal auch durch ganz gewöhnliche, alltägliche Dinge. Vielleicht gibt es uns das nächste Bild. Ihr kennt das Bild wahrscheinlich. Ne? Es ist in der Sixtinischen Kapelle und es ist faszinierend, dass der Michelangelo, als er das gemalt hat, uns vor Augen stellt, hey, Gott ist dir viel, viel näher, als du denkst. Nur eine Haaresbreite, gib mir das nächste Bild. Da fehlt nicht viel. Es ist nur eine Haaresbreite entfernt. Das Eigenartige ist, dass dieser Adam hier bei der Erschaffung, der hat die Augen offen, der lebt schon. Und doch fehlt ihm eigentlich das Leben. Das ist eine eigenartige Sache, was Michelangelo da hineingelegt hat. Irgendwie hast du immer das Gefühl, so komm, berühr ihn endlich. Gott ist sehr, sehr nahe. Und darum, weil das so ist, ist das zentralste und das häufigste Versprechen in der Bibel nicht, ich will dir vergeben. Das finden wir in der Bibel, keine Frage. Und es steht da, dass Gott immer wieder sagt, ich will dir vergeben. Aber es ist nicht das häufigste und zentralste Versprechen, das Gott macht. Es ist auch nicht so sehr ein Versprechen, dass wir mal irgendwann bei ihm im Himmel sein werden. Wenn man die Bibel genau liest, merkt man, es geht gar nicht so sehr darum. Das zentralste Versprechen, das, was du ganz, ganz oft findest, ist ein anderes, nämlich ich will mit dir sein. Und im Neuen Testament gipfelt das in der Aussage, dass das immer wieder vorkommt, Christus in uns. Gott will mit uns wohnen. Und noch bevor Adam und Eva Vergebung nötig hatten, sehen wir das schon. Da wird uns beschrieben, wie Gott spazieren geht in der Abendkühle. Das erwarten wir heute auch noch. Ne? Darauf sehnen wir uns hin. Und da wird beschrieben, wie Gott mit ihnen spazieren geht. Er hat sie in einen Garten gesetzt. Und Garten oder Paradies heißt auf Deutsch übersetzt eigentlich Garten für Königskinder. Er wohnt mit ihnen. Und das letzte Bild, was wir in der Bibel finden, ist welches? Wir gehen mit seinen Menschen. Da ist Gott und Mensch wieder zusammen. Das Versprechen, dass Gott mit uns sein will, gab er Henoch, denn der wandelte mit Gott, so wird es uns im Alten Testament berichtet. Er gab es Noah, er gab es Abraham, Jakob, Josef, Moses, David, Amos, Maria, den Jüngern, Paulus und vielen, vielen mehr. Immer wieder, fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, wird mit dir sein, wo immer du hingehst. Und einer der bekanntesten Psalmen, die wir in der Bibel haben, Psalm 23, Selbst wenn ich wandere im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Einer der Namen Jesu ist Immanuel, Gott mit uns. Und als er die Jünger verließ, weil er gesagt hat, er geht zurück zum Vater, da hat er ihnen den Heiligen Geist versprochen und er macht einen Nebensatz, damit ich bei euch bin alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist eines der zentralsten Themen. Gott will mit uns wohnen. Nun, ich habe mich gefragt, für wen ist denn das Realität? Wer erlebt diese Nähe Gottes? Ist das so für geistliche Riesen oder für Mönche, für Mystiker, vielleicht für einen Stefan Lepp, ne? Der hat so einen speziellen Draht. Weiß ich nicht. Ist das nur für besondere Typen? Und ich möchte mit euch heute Morgen einen Blick ins Alte Testament tun, zu Jakob. Jakob ist einer der Erzväter, aber der ist gerade auf der Flucht. Der hat nämlich gerade seinen Zwillingsbruder übers Ohr gehaut und hat ihm um das Erbe betrogen. Und nun will er sein Zwillingsbruder Esau ihn umbringen. Das ist also die Ausgangssituation, ein Brüderpaar, das ich sehr mag. Der eine will den anderen umbringen, weil er ihn betrogen hat. Und nun, Jakob ist kein geistlicher Riese. Wir finden das im ersten Buch Mose im Kapitel 27. Jakob ist alles andere als ein geistlicher Riese. Sein Vater kümmert sich nicht um ihn. Er bevorzugt den Esau, das war so eine Testosteronbombe, müsst ihr euch vorstellen, der hatte Haare überall, auf der Brust, an den Zähnen, überall. Ne? Das war so, ne? Jakob, der ist ein bisschen anders. Jakob ist smarter, aber zarter. Ne? Der hängt in den Zelten rum. Er ist sehr clever, aber sein Vater steht eher auf... Na, eh schon wissen, ne? Da ist ein Viech, puch, haben wir es erschossen, können wir schon was essen. Das ist der Esau. Und Jakob sehnt sich nach Anerkennung. Er sehnt sich nach seinem Vater. Und jetzt ist dieser Murks passiert, wo er sich reinreiten hat lassen und seinen Bruder betrogen hat. Und jetzt ist er auf der Flucht. Und ich möchte euch einfach ein paar Verse vorlesen. Aus dem Kapitel 28, 1. Mose. Ab Vers 10. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich zum Schlafen nieder. Ich möchte nachher weiterlesen, aber jetzt einmal bis hierher. Jakob ist also unterwegs und er gelangte an einen Ort und übernachtete dort. Nun, weißt du, das ist die hebräische Art und Weise zu sagen, dass er eben nicht im Hilton abgestiegen ist, auch nicht in einer Kirche. Er ist irgendwo im Nirgendwo, einfach wo er gerade war, in irgendeinem Kaff. Da gab es noch nicht einmal ein Motel, nichts. Irgendwo, na, Weingarten vielleicht. Er ist ein bisschen größer als Klaus. Klaus hat 500 Einwohner. Ihr habt 10.000, habe ich schon gehört. Ja. Aber weißt du, das heißt, das ist die hebräische Art und Weise zu sagen, es hätte überall sein können. Nun, er ist auf der Flucht, er sucht nicht nach Gott, fragt nicht nach Gott. Er ist in etwa seit 3 Tagen unterwegs. Und damals war auch das Denken so, wenn man von zu Hause weggeht, dann verlässt man auch seinen Gott. Der ist ja zu Hause, bei der Familie. Ne? Und dann überrascht ihn Gott in seiner Heimatlosigkeit, in seiner Frustration, in seiner Einsamkeit. Und da möchte ich jetzt lesen, was passiert. Und wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte alle. Trotzdem sind ein paar Verse sehr spannend. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinab und hinaufsteigen. Und ganz oben stand der Herr, und der sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham, der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Und sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo auch immer du hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte: An diesem Ort ist der Herr, und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte: Was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Bethel. Nun, Jakob hat ein Erlebnis. Er begegnet Gott. Und das Interessante ist, dass Gott ihn nicht schimpft. Gott spricht diesen Betrug mit keinem Wort an. Er begegnet ihm in seinem Frust und in seiner Einsamkeit und verspricht ihm seine Gegenwart. Und er sagt ihm sogar noch: Ich werde dich beschützen und ich bringe dich wieder nach Hause. Es hat zwar 20 Jahre gedauert, aber er kam wieder nach Hause. Und dann hat er nochmal eine Begegnung mit Gott. Da kämpft er dann mit ihm. Das ist typisch Jakob. Ja. Gott war an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Und darum nennt Jakob diesen Ort auch Bethel, Haus Gottes. Weißt du, jeder Ort kann zu einem Haus Gottes werden. Egal wo du bist, du kannst Gottes Gegenwart ignorieren, aber du kannst ihr nicht entkommen. Gott ist da. Jeder Ort, sogar eine Mühle, kann zum Haus Gottes werden. Nicht, weil diese Orte so speziell wären, sondern weil Gott da ist. Als ich gestern hierher kam, nun, ich arbeite in einem Schloss, aber das war nicht immer ein Schloss. Das war mal eine Ruine. Es gab einen Raum, in dem keine Lebensgefahr war. Und jetzt ist ein Riesenschloss und eine Burg. Und das wurde zu einem Haus Gottes, weil da ein Mann bereit war, auf Gott zu hören, der gesagt hat: Hier beginnst du. Und der Peter, der damals angefangen hat, 63 war das, hat gesagt: Was soll ich mit dieser Ruine anfangen? Und Gott hat gesagt: Hier beginnst du. Und manchmal hat Gott so verrückte Ideen, dass er sagt: So, hier beginnt was. Und ich hatte gestern ganz stark den Eindruck, ja, das ist so ein Ort hier. Man sieht noch nicht viel. Es ist schon recht beeindruckend, gell? Aber überall sieht man Baustelle. Und wer Schloss Klaus kennt, Schloss Klaus ist seit 50 Jahren Baustelle. Das wünsche ich dir nicht und euch nicht, aber jeder Ort wird zum Haus Gottes, wo Gott gegenwärtig ist. Er ist dir viel näher, als du denkst. Die eigentliche Arbeit ist, nach ihm Ausschau zu halten. Das ist die eigentliche Arbeit. Ne? Die Augen offen zu halten und nach ihm zu suchen und mit ihm zu rechnen. Nun, die Sache ist aber so, ne? Gott ist unsichtbar, meistens unhörbar. Und man kann ihn auch nicht angreifen. Keiner meiner Freunde hat diese Eigenschaften. Das wäre auch ein bisschen schwierig, sich mit einem Freund zu treffen, den du nicht siehst, nicht hörst und nicht angreifen kannst. Aber trotzdem funktioniert es. Aber ich habe mich gefragt, wie denn jetzt? Wie geht es bei Gott? Nun, vielleicht kennt ihr diese... Kennt ihr Walter? Dann gib mir mal das nächste Bild. Ja. Ich glaube, ich muss zweimal drücken. Ja. Kennt ihr Walter? Ja, das sind da... Kinder, also ich mag diese Bücher auch, ich finde die irgendwie cool. Ne? Walter ist, naja, es gibt da diese Wimmelbilder, ne? da ist überall alles voll und irgendwo ist dieser Walter zu finden. Das ist so ein komischer Typ, der Walter, er hat ein schräges Outfit mit einer Brille. Und der Autor verspricht, er ist auf jeder Seite zu finden. Das verspricht der Autor. Ne? Gib mir das nächste Bild. Ne? Ich habe mir gedacht, heute ist so heiß, ich muss euch ein Strandbild mitbringen. Und der Autor sagt, dass er Walter versteckt, damit die Kinder lernen, auf das zu achten, was sonst noch da ist, mit offenen Augen zu sehen. Irgendwo da ist Walter, gib mir mal das nächste Bild. Da ist er schon ein bisschen näher, hat ihn schon wer gefunden. Drück mal das nächste. Da ist der Walter, hier. Hier ist er. Der Autor sagt, er versteckt den Walter, damit die Kinder lernen, Wunderbares an Orten zu entdecken, wo sie es nie erwartet hätten. Und Walter ist so schwer zu finden, weil der Typ so normal ist. Ne? Und dann gibt es noch Freunde. Gib mir mal das nächste Bild. Walter hat so ein paar Fans. Ja? Die machen ihn nach. Aber ist eben nicht der Walter. Das nächste Bild. Das ist der Walter. Ne? Und irgendwie kannst du ihn anschauen und gar nicht merken, dass er da ist. Er ist viel näher, als du denkst. Hey, wo ist Gott in deinem Leben? Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, der ist doch gar nicht da, aber vertrau dem Autor. Er hat versprochen, er ist da auf jeder Seite deines Lebens. Das ist sein Versprechen. Und er hat seine Gründe, wieso das er manchmal nicht so leicht zu finden ist. Er hat seine Gründe, warum wir manchmal genauer hinschauen müssen. Wieso, dass er sich manchmal so ein bisschen rar macht. Denn er möchte uns die Möglichkeit geben, zu reagieren. Er überwältigt uns nicht. Stell dir vor, nun, wenn Gott jeden Tag mit einem brennenden Busch reden würde, ne? Wie werden das? Ja, kennen wir eh schon. Ne? Habe ich schon mal gesehen. Eh wurscht. Nein. Wenn Eltern mit Kindern reden, wie funktioniert es, dass du die Aufmerksamkeit der Kinder kriegst? Musst nur leise werden. Ja, wenn du schreist, dann hören sie sowieso nicht. Also ich habe 4, aber das hat nie funktioniert. Je leiser du wirst, desto eher hören sie zu. Als Gott auf die Erde kam, war er manchmal nicht leicht zu entdecken. Das finden wir im 1. Johannes. Die Leute haben ihn nicht erkannt. Nur manche haben seine Herrlichkeit entdeckt. Die haben genau geschaut. Er ist auf jeder Seite deines Lebens anzutreffen. Aber er sieht nicht aus wie der Typ von der Sixtinischen Kapelle. Sondern eher wie Walter. Du musst schon sehr genau schauen. Und er ist an jedem gewöhnlichen Ort anzutreffen. Dazu braucht es keine Kirche. Ich frage mich manchmal, ob er dort überhaupt ist. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber manchmal habe ich so den Eindruck. Weil Gott ist meistens dort zu finden, wo man ihn nicht erwartet. Bei den Ausgestoßenen, bei den Einsamen, bei den Hungrigen, bei den Ausländern, bei den Armen, bei den Junkies. Dort ist er eher zu finden als in Palästen. Dort hat er sich nie wohl gefühlt. Und bei den Königen. Er ist dir näher, als du denkst. Und er möchte Gemeinschaft haben mit dir. Er möchte WG gestalten mit dir. Ist dir das bewusst? Für manche ist es ja schon der Hammer zu hören, dass Gott sich überhaupt für mich interessiert, ne? Und dass Gott sein Leben für mich hergibt. Für manche ist das schon ein Hammer. Aber dass Gott in mir wohnen will, das sprengt dann so ziemlich jedes Denken. Wenn du zur Zeit des Alten Testamentes gelebt hättest, wo hättest du hingehen müssen, um Gott zu begegnen? Wer weiß das? Wo wärst du hingegangen? In den Tempel. Und wo genau in den Tempel? Ja, im Vorhof, weil da ist es sicher. Nicht? Eigentlich hättest du ins Allerheiligste müssen. Da hat aber nur einer im Jahr einmal hin dürfen. Und selbst das war ziemlich risikoreich. Die haben den nämlich ein Seil an Fuß gebunden, falls ihn tot umhaut, dass nicht nur einer rein muss, dann kann man ihn rausziehen. Ne? Also es war eine ziemlich komplizierte Sache. Aber okay, die Leute haben gewusst, Gott hat erklärt, ich möchte da wohnen, mitten unter meinem Volk. Okay, wenn du zur Zeit Jesu gelebt hättest und du hättest Gott begegnen wollen, wo hättest du hingehen müssen? Schau mal, wo Jesus rumkurft und dann mach ein Date aus mit ihm. Ne? Geh ihn besuchen. Okay. Wo ist Gottes Wohnung nach Pfingsten? Wo ist die? Wo wohnt Gott? In dir und in mir. Das hat er versprochen. Das ist seine Wohnung. Also wo musst du hingehen, um Gott zu treffen? Gar nirgends, der ist schon da. Das ist ein Hammer, oder? Es ist die Frage, wie man diese WG gestaltet. Diese Wohngemeinschaft. Und da möchte ich heute Abend ein paar Dinge mit euch anschauen. Und weißt du, er ist nur ein Gebet weit entfernt weg. Vielleicht muss man mal anfangen und sagen, okay, mir war das noch nicht bewusst, dass du bei mir wohnen möchtest. Gott ist nämlich einer, der rennt dir die Bude nicht ein. Nicht? Der klopft an und sagt, hey, bin da, würde gerne bei dir wohnen. Die Tür musst du ihm schon selber aufmachen. Und das ist einfach nur ein Gebet. Lade ihn ein. Und wenn du nicht weißt, ob du oder sie sagen musst, ist eh wurscht. Er wird schon verstehen. Und er lädt, und dann kommt er und nimmt Wohnung. Ein unglaubliches Versprechen. Und manche in der Bibel haben dann gefragt, Gott, ja wieso gerade wir? Wir finden das im Alten Testament. Gott, wieso gerade das Volk Israel da? Ne? Sind die besser, größer, gescheiter, klüger, schöner? Und Gott sagt, nein, das ist der hinterletzte verdreckte Sklavenhaufen, den ich da gefunden habe in Ägypten. Ne? Die können nichts besser, die sind nichts besser, aber weißt du was, ich liebe sie. Ja, warum liebst du sie? Naja, weil ich sie liebe. Gibt keine Begründung. Er sagt einfach, ich bin total vernarrt in die. Weißt du, ein Vater ist immer stolz auf seine Kinder. Egal, was die aufführen, es sind eben meine Kinder. Ne? Die können den größten Blödsinn machen. Ich sage, habt ihr es gesehen? Ne? Und weißt du, was Gott tut im Himmel? Der macht die ganze Zeit seine Engel verrückt. Und habt ihr es gesehen? Mein Sohn. Hey, habt ihr es gesehen? Meine Tochter. Ja, und er zeigt ständig Bilder von seinen. Kennt ihr solche Eltern, die ständig Bilder von ihren Kindern zeigen? Ne? Gott ist so einer. Bei mir geht es ein bisschen schnell. Ja, das ist wurscht. Aber, Blödsinn. Gott ist total vernarrt in seine Menschen und sein sehnlichster Wunsch ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Es ist das erste Bild, das uns begegnet in der Schrift. Und es ist das Letzte. Gott wohnt mit seinen Menschen. Eigentlich steht da Zelten. Und Gott hat es mit Camping. Also wir sehen das im Alten Testament, da sagt er dem Volk, macht einen Campingtempel, weil ich möchte mit euch unterwegs sein. Da haben sie da diese Stiftshütte gebaut. Und Johannes, der Evangelist Johannes, sagt uns, Gott kam auf diese Welt, das Wort wurde Fleisch, das ist so seine Beschreibung, und zeltete unter uns. Das ist schon wieder so ein Camping-Dings da, ne? Und am Schluss, im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel, Gott zeltet mit seinen Menschen. Weißt du, was mit dem Zelt auf sich hat? Weißt du, wenn du so ein Schloss hast, wie wo ich daherkomme, ich meine, es gehört ja nicht mir, Gott sei Dank, aber da hat jeder so sein Zimmer. Aber im Zelt geht das nicht, da spürst du den anderen. Ne? Und so nahe ist er dir, er ist viel näher, als du denkst. Ist das nicht schön? Aber wie man diese Wohngemeinschaft gestaltet, darüber machen wir heute Abend ein bisschen mehr, weil ich habe schon ein Schild gesehen, nur noch ein paar Minuten. Gell? Aber ich bete jetzt einfach noch mit uns. Ist ja auch gut, oder? Wir müssen es nicht ausnützen, weil es ist heiß genug und zum Sitzen ist auch nicht angenehm.